Jauchze dem Herrn alle Welt. Diene dem Herrn mit Freuden.
Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Amen.
Wir hören gemeinsam auf Gottes Wort. Und weil ihr, Teenies, ja heute auch eine Predigt genau über diese Bibelstelle habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, noch mit darauf zu hören. Römer 12, die Verse 1 und 2. Das Leben als Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Vater, wir beten dich auch heute Morgen als Gemeinde gemeinsam an über dieses Wort. Du beschenkst uns, du stärkst uns, du kräftigst uns. Jesus, wir hätten nichts, wenn wir dich nicht hätten. Und es ist unsere Nahrung, dass wir auch hören heute Morgen, was du zu sagen hast. Danke, dass wir vor deinen Thron treten dürfen. Es ist auf ewig Gnade. Und es ist auf ewig Gnade, dass du uns nicht nur einlädst in deine Nähe, sondern dass du uns auch einlädst in eine Dienstgemeinschaft. Es ist für uns Würde, es ist für uns Privileg und wir stehen staunend da. Und wir wissen um dieses Geschenk, auch diese ganz intensiven Tage als Gemeinde miteinander verbringen zu dürfen, aber auch heute Morgen miteinander in Freiheit dich anzubeten und denken dabei an unsere Brüder und an unsere Schwestern, die unter ganz anderen Verhältnissen heute Morgen oder auch die ganze Woche über Gemeinschaft gesucht haben unter deinem Kreuz. Wir wissen uns mit ihnen verbunden und stehen ein für sie, Herr, im Gebet. Wir beten um Standfestigkeit und um einen klaren Blick auf die Würde des Leidens und deine Herrlichkeit, Jesus. Dafür beten wir auch für unseren Alltag, dass wir nicht verwechseln Annehmlichkeiten mit dem wirklichen Leben, Jesus, nämlich dass du bist. Wir bitten dich um unsere Obrigkeit, um unseren Staat, dass du sie erfüllst und segnest mit Weisheit. Wir danken dir, dass du uns Kinder und Teenies anbefohlen hast, hier auch in unserer Gemeinde. Du weißt, unter welchen Bedingungen sie heutzutage aufwachsen. Und da beten wir auch für die Eltern, die Familien, um Weisheit, sie zu erziehen in der Furcht vor dir, in der Gemeinschaft mit dir. Und segne du jetzt auch die ganzen Gruppen, in denen jetzt gerade das Programm läuft und dann gleich auch Tea Time, dass du dein Wort wirklich ausgießt in ihre Herzen und sie aufblühen dürfen und lernen dürfen, dich wirklich lieb zu haben. Jesus, schenk uns auch wirklich Weisheit, nicht nur irgendwelche Formeln ihnen weiterzugeben, sondern dass sie echt eine Herzensbeziehung zu dir entwickeln dürfen und selbst entdecken dürfen, wie schön du bist. Danke, dass wir im Rahmen unserer Gemeinde hier so die Möglichkeit dafür haben. Danke auch für die räumlichen Möglichkeiten. Segne du Andreas, segne du ihn, erfülle ihn mit deiner Vollmacht zu lehren. Wir wissen um unsere Ohnmacht, wir wissen, dass du allein durch deinen Geist sprechen darfst und so bitten wir dich um Segen für ihn und um Herzensoffenheit für uns. Wir beten dich an diesem Sonntagmorgen. Amen.
Jesus dienen, so steht über unserer Gemeindefreizeit ganz schlicht, ganz elementar. Und natürlich haben wir versucht, im Vorfeld ein wenig zu schauen, wie kann dieses Thema sich so entfalten. Und ein ganz wichtiger Text, der einfach nicht fehlen darf, sozusagen ein Klassiker aus dem Neuen Testament, den haben wir heute Morgen vor uns mit Römer 12, den Versen 1 und 2. Denn da steht's ja drin, da steht's ja drin. Es heißt ja hier, das sei euer Gottesdienst. Da kommt ja dieses Gott dienen, Jesus dienen sogar noch richtig schön und klar vor. Dass es auch viele andere gute Bibelstellen gibt, das wissen wir. Und wer noch ein paar braucht, der kann durch den Glasgang gehen und rechts und links dann noch sehen, was da alles in wunderschöner Schrift da steht. Aber das ist ein Klassiker, Römer 12. Denn das ist ja jetzt unser Thema. Wir müssen ja gucken, wie soll das denn jetzt aussehen? Wie geht das mit dem Dienen? Wie kann sich das darstellen? Was sind die Motive? Wie ist der Umfang zu sehen? Haben es die Hauptamtlichen besser als arme Leute wie Christoph? Oder wie kriegt man das Ganze denn richtig gut hin mit dem Dienen für unseren Gott? Und wollen wir es überhaupt hinkriegen? Und welches Maß? Und all die Fragen hängt ja alles damit zusammen. Und jetzt fängt Paulus hier so schön an. Durch die Barmherzigkeit Gottes heißt es. Durch die Barmherzigkeit Gottes heißt, um der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes willen, sag ich dir das. Um der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes willen. Er weist damit darauf hin, dass er in den Texten davor, Kapitel 1 bis 8, man kann sogar sagen 1 bis 11, er eigentlich ein großes Thema entfaltet hat. Das eine große Thema, Jesus ist durch seine wunderschöne, rettende Liebe in mein Leben hineingetreten. Ich habe Barmherzigkeit erfahren. Ich habe Gnade erfahren, Liebe Gottes erlebt. Er ist in meinem Leben angekommen, um der Barmherzigkeit Gottes willen. Das heißt, er fasst mit diesem einen kleinen Wort, dieser einen kleinen Sequenz, um der Barmherzigkeit willen, fasst er alles zusammen, was in Römer 1 bis 11 steht. Barmherzigkeit Gottes. Das habe ich euch ausführlich dargelegt. Das habe ich euch beschrieben in den Kapiteln 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Gott hat sich euch, hat sich mir, hat sich uns in Barmherzigkeit zugewandt. Und es ist nicht nur so, dass ich einmal Barmherzigkeit erfahren habe, sondern dass ich tagtäglich durch und von Barmherzigkeit lebe. Mein Leben gründet sich auf dieses Geschenk täglicher Barmherzigkeit, täglicher Liebe, täglicher Zuwendung an Gottes. Das ist das Geschenk aller Menschen, die an Jesus Christus zu glauben, das Vorrecht haben. Und dafür danken wir unserem Gott über alle Maßen. Das ist die Ausgangsbasis, das ist die Ausgangsbasis zu unserem großen Thema Jesus dienen. Nämlich, ich habe Barmherzigkeit erfahren. Wie konnte ich Barmherzigkeit erfahren? Wie konnte das gehen? Und es ist ein ganz starker Weg, den wir ja am Freitagabend oder am Samstagvormittag uns bewusst gemacht haben. Der Grund, warum wir Barmherzigkeit erfahren haben, liegt tatsächlich darin, dass es eine, wie wir am Freitagabend gelernt, gehört, aufgenommen haben, eine ganz besondere Dienstidentität von Jesus gibt. Dass Jesus seinem Vater dient, dass es etwas Königliches, etwas Göttliches ist, dass hier tatsächlich Jesus seinem Vater dient. Das ist nicht ein Randthema, das ist das Grundthema. Und es tut uns unglaublich wohl und führt uns zurück in diesen grundsätzlichen Respekt vor unserem Gott. Dass es zu allererst und zu allerletzt nicht um uns geht. Es geht, Gott sei Dank, nicht um uns. Es geht um ihn. Und der Sohn dient dem Vater. Und alles dreht sich um Gott, den Vater. Das ist das eine, was wir gelernt haben. Diese Dienstidentität unseres Gottes. Und dass diese Dienstidentität, dass er, der Sohn, dem Vater dient, dass sich die darin zeigt, dass er diesen Weg gegangen ist ans Kreuz, sein Leben für uns gelassen hat und dass er uns jetzt dient. Und dass er nicht nur einmal uns dient, dass er fortwährend uns dient. Dass bei diesem Thema Jesus dienen zuerst mal zwei ganz wichtige Bausteine gesetzt werden wollen und sollen. Nämlich, es geht um diese Dienstidentität. Der Sohn dient dem Vater. Es geht um Gott. Es geht um Gott. Zuallererst geht es um Gott. Und dieser Gott wendet sich in Jesus uns zu und dient aus Liebe uns. So, wer das erfahren hat, wer das erlebt hat, der merkt natürlich, und das ist etwas, was man einmal immer wieder und fortwährend merkt, jetzt passt unser ganzes System nicht mehr. All das, mit dem wir Menschen so normalerweise unterwegs sind, das ist zwar noch da, das funktioniert auch noch, aber es passt nicht mehr. Es ist wie ein Gegenstand, der zu mir gehört, aber wo ich merke, zu dem, was ich jetzt eigentlich leben will, das geht nicht mehr. Denn bisher war ich ja auf der Spur, ich tue was, ich mache was, damit Gott mich gut findet und dass das alles funktioniert und dass er mich auch dann entsprechend belohnt für das, was ich getan habe. Bisher war ich ja auf der Spur, dass all meine Ethik, all mein Verhalten dadurch bestimmt war, dass ich es zweckbestimmt tue. Also ich mache das, damit dabei was rauskommt. Ich habe, wie man sagt, eine Um-zu-Ethik. Also ich lebe so, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen, um auf etwas Bestimmtes hinzuweisen, um einen bestimmten Wert zu unterstützen. Ich habe also eine utilistische Ethik, etwas, was mir nützt, was mir im ganzen Religionsgeschäft nützt. Und alles, was mit Gott, was mit Religion zu tun hat, war immer eine Sache der Promille. Wie viel Prozent muss ich, wie groß muss denn das Kuchenstück sein, dass er im Durchschnitt zufrieden ist, dieser Gott. Und ich halbwegs auch im Level bin mit all den anderen, die ja auch ihre Kuchenstücke einbringen. Und dann merkt man, das passt alles nicht mehr. Und trotzdem ist es immer noch da. Und daraus entsteht eine sehr schöne Not. Die Not heißt, ich muss zu meinem Gott kommen und fragen, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt hilft mir mein Instrumentarium, mein bisheriges menschliches, religiöses Instrumentarium, passt nicht mehr für das, was du mir geschenkt hast. Denn ich habe ja Barmherzigkeit erfahren. Ich bin ja über die Maßen beschenkter und jetzt finde ich kein richtiges Modell mehr, was ich denn jetzt so tun soll. Oder wie das Paulus in seinem wunderschönen Satz sagen kann, ich lebe, natürlich lebe ich, aber jetzt lebt ja der Christus in mir. Das ändert ja alles. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, in meiner Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Was mache ich denn jetzt? Und Paulus sagt, ich helfe euch, ich gebe Orientierung, ich weiß um das Thema, das ist die Folge jetzt von 1 bis 11, ihr habt Barmherzigkeit erfahren und jetzt wollt ihr logischerweise wissen, wie das jetzt Ganze sich äußern kann. Wie kann sich das äußern? Und dann sagt er diesen wunderschönen Satz, der manchmal gleich raushaut, aber er sagt ihn trotzdem, er sagt, ich ermahne euch. Bäm, und schon sind wir weg vom Fenster. Denn jetzt kommt für viele das berühmte Kleingedruckte im Vertrag. Bisher war es schön. 1 bis 11 war so schön. 1 bis 11 war so schön. Wir haben Barmherzigkeit erfahren. Wir leben aus Barmherzigkeit. Und jetzt kommt dieser straighte Typ und bringt dieses Verb. Ich ermahne euch. Und nachdem wir uns betont, kommt es ein bisschen besser rüber. Ne? Kommt es pädagogisch noch mit tiefen Wirkung rüber. Das, was da steht, ist ein wunderschöner Begriff. Ja, der heißt auch ermahnen, zum Glück. Aber es heißt auch ermutigen. Ich fordere euch auf, ich lade euch ein, ich zeige euch diese Wahrheit. Das Wort, was da steht, das kennen wir auch sonst aus dem Neuen Testament. Im Johannesevangelium gebraucht es Jesus, um auf den Heiligen Geist hinzuweisen. Er ist unser Paraklet, er ist unser Fürsprecher, er ist unser Mentor, er ist unser geistlicher Begleiter, er ist der, der uns den Weg weist. Und wenn Paulus sagt, ich ermahne euch, dann will er mit uns diese Tür auftun, ich gebe euch Wegweise, ich zeige euch, wie das jetzt gehen kann. Wie kann Dienen gehen für Menschen, die aus und in Barmherzigkeit von Jesus Christus lieben? Und in diesen beiden Versen gibt er uns so ein Kompaktpaket, ein gutes, wunderschönes Kompaktpaket. Wie geht Jesus dienen? Jesus dienen, das geht überraschenderweise dadurch, dass ich in einem Richtungswechsel mich jetzt zu Hause fühlen darf. In einem Richtungswechsel. Sehr überraschend. Paulus sagt das hier in Vers 2, etwas, wo man zuallererst denkt, das gehört jetzt gar nicht da rein. Doch, es ist ganz, ganz wichtig. Er sagt uns nämlich hier, stellt euch nicht, so sagt das Luther, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht nicht mit bei der Gleichschaltung mit dem Schema dieses Zeitgeistes. Wow, ich habe dich verstanden. Geht ja auch nicht mehr. Denn ich habe ja gemerkt, dass das, was normalerweise in meiner Welt, gar nicht in einer bösen Fremdenwelt, sondern in meiner Welt ohne Christus funktioniert hat, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr mitmachen bei den Modellen und Systemen, die um mich herum ticken. Ich will daran gar nicht mehr mitmachen. Und jetzt sagt sogar mein Gott hier, das ist eine der Marken, an denen man Christen erkennen kann. Tatsächlich eine der Marken, an denen man Christen erkennen kann, dass sie einen permanenten Richtungswechsel in ihrem Leben produzieren, darstellen, bewegen. Ununterbrochen. Stellt euch nicht diesem System gleich, mit dem ihr tagtäglich im Umgang seid. Ja, das betrifft natürlich ganz wichtige ethische Fragen. Selbstverständlich. Das liegt ja auf der Hand, das ist ganz klar. Aber das betrifft nicht nur ethische Fragestellungen, das betrifft auch alle Lebensweisen von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Deswegen kommen ja so schöne Texte vor, Kolosserbrief Kapitel 3, wo Paulus mit diesem Kleiderschrank operiert und sagt, in meinem Kleiderschrank, das sind Klamotten, die passen da jetzt nicht mehr rein, die muss ich rauswerfen, das ist noch nicht mal für die Altkleidersammlung was, das kann nur noch verschrottet werden, weggeworfen werden, das sind Kleider, die sind einfach nicht gut, Kleidungsstücke wie Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, das geht einfach nicht, das geht, ich habe diesen alten Menschen ausgezogen, das gehört zum Richtungswechsel, Kapitel mit dazu. Und das ist eine von diesen Passagen, wo Paulus sagt, darin wird etwas sehr Schönes deutlich. Ich kann und will nicht in dem alten Schema einfach weiterlaufen. Nein, merken wir, nicht so sehr im Sinn von Vorwurf, im Sinn von, wie kann man nur, sondern im Sinn von meine Chance, meinen Dienst, meine Beziehung, mein Leben in Christus zum Ausdruck zu bringen, indem ein ganz bestimmtes Profil mein Leben kennzeichnet. Und ein Nein hilft zum Profil. An manchen Stellen darf man um des Dienstes zu Jesus willen ganz bewusst Nein sagen. Nein, so will ich das nicht. Nein, das ist nicht meine Ethik. Nein, das ist nicht mein Lebensstil. Nein, da bin ich nicht mit dabei. Und nicht im Sinn von, oh schade, mache ich weiter, sondern im Sinn von, wow, ich nicht. Danke, mein Gott. Paulus ist der, der uns mit hinein nimmt, in dieses Geschenk zu begreifen, dass Jesusdienst mit dem Nein ein wunderschönes Profil kriegt. Aber wir wissen alle, Nein allein hilft niemandem. Zu jedem Nein, wenn es wirklich brauchbar, sinnvoll ist, gehört ein Ja. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, nicht nur nehmt nicht teil an dem Schema dieses Zeitgeistes, sondern erlebt, und ich liebe diese Passage des Apostels Paulus, erlebt eine Metamorphose eures Denksens. Das ist doch mal ein Satz. Erlebt eine permanente, kontinuierliche Metamorphose eures Denksens. Da bin ich also Christ und lebe als Christ und jetzt geschieht also ein lebenslanger Umbau meiner Denk-Lebensstrukturen, in denen ich so unterwegs bin. Und das ist etwas, worin ein Gottesdienst gelebt wird. Das ist Gottesdienst. Das ist eine ganz ungewöhnliche Form von Gottesdienst. Ein Gottesdienst, der sagt, nein, der Richtungswechsel, nein und ja zum Umbau, ganz bewusst. Und jetzt sagt hier uns der Apostel Paulus, damit ihr auch dann das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene in eurem Leben praktiziert. Paulus, ich darf also tatsächlich in allen Systemen meines Lebens, egal wo ich bin, dadurch meinem Gott dienen, dadurch eine Ausdrucksform, eine Antwortmöglichkeit finden, indem ich mit einem bewussten Richtungswechsel signalisieren, so nicht, so ja. So nicht, so ja. Das ist eine Form von Gottesdienst. Ich bin absolut überzeugt davon, dass in den Tagen, die vor uns liegen, dass in diesen Tagen dass das auf uns zukommt, ja selbstverständlich. Die Chance im Richtungswechsel unserem Gott zu dienen. Tatsächlich. Nein, ja, so nicht. So, wir haben diese 168 Stunden als Thema und es sind noch 167 übrig von dieser Woche. Und in diesen 167 ist nun die Frage, was passiert da? Und etwas, was passieren darf, wirklich einfach was passieren darf, dass ich zum Ausdruck bringen kann, wie ich es nicht will und wie ich es will. Mein Gott, meine eine Chance, meine eine Möglichkeit ist, dass ich mit dir tatsächlich hier im Richtungswechsel dir diene. Mein Nein, mein Ja, was dir gefällt. Paulus nimmt uns aber nicht nur einen eigenartigen Richtungswechsel mit hinein, sondern er gebraucht ein Wort, was wir normalerweise in unserem Kulturraum nicht nutzen. Ich weiß nicht, ob der eine 1,5 oder 1,8 Menschen aus judenchristlichem Hintergrund hier sind oder mithören, aber eigentlich sind wir, die wir hier sind, aus heidenchristlichem Hintergrund. Das heißt, wir haben es gar nicht so mit Opfer. Opfer ist nicht so unsere Sprache. Wir haben das nicht aufgenommen, unsere Kultur. Aber hier gebraucht Paulus tatsächlich, und das ist ja das Verrückte, er schreibt an die Christen in Rom, das waren ja eben nicht nur Judenchristen, das waren ja auch Heidenchristen. Er mutet ihnen also das zu, deswegen kriegen wir auch wieder das zugemutet, dass er ein Begriffsfeld nimmt, was uns überrascht. Er spricht nämlich hier von Opfer. Opfer ist für uns normalerweise ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit Jesus. Jesus hat für uns sein Leben geopfert. Er hat sein Leben für uns dargeboten. Er hat es dargebracht. Er ist für uns in den Tod gegangen. Das war sein Opfertod am Kreuz. Da ist die Sprache für uns noch klar. Aber natürlich hat hier, wenn Paulus von Opfer spricht, das gar nichts mit diesem Art von Opfer zu tun, dieses stellvertretende Sühnegeschehen, was da passiert ist. Das ist was ganz anderes. Es ist ja eine andere Sorte von Opfer. Und es gab ja im Alten Testament Das wissen wir auch als Heidenchristen. Es gab ja im Alten Testament ganz unterschiedliche Sorten von Opfer. Unter anderem gab es eine ganz, ganz wichtige Sorte von Opfer. Das waren die freiwilligen Opfer. Das sind die, die eben nicht im normalen Kultgeschehen an einem Tag oder im Festzyklus eines Jahres eben festgesetzt waren, sondern die waren in Anführungszeichen optional. Nimm sie, wenn es dir entsprechend liegt, um damit deine Beziehung zu Gott zum Ausdruck zu bringen, oder lass es. Das waren die sogenannten Dankopfer. Mit einem Dankopfer konnte ich etwas zum Ausdruck bringen. Ich konnte meinem Inneren, meinem Herzen, meinem Sein ein Gesicht geben. Es kam etwas nach außen, was in mir war. Etwas, was mich bewegt hat in meinem Kopf, meinem Herz, meiner ganzen Person, konnte man somit zeigen. Wie immer, wir wissen das. Jedes Opfer kann pervertiert werden, wird falsch. Aber jedes Mal ganz grundsätzlich positiv, das ist ein Dankopfer. So, und jetzt sagt hier uns der Apostel Paulus in unserem Text: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben, es heißt wirklich eure Leiber, eure Körper, das Wort, was da steht, Soma, ist meine Existenz. Und ist genau das, was wir gehört haben, meint eben nicht nur irgendetwas von mir, sondern der Clou, es meint mich selbst. Gott will tatsächlich mich selbst. Und er will nicht etwas, er will kein Kuchenstück, er will mich ganz, er will mich ganz. Er will tatsächlich diese Person. Und wenn man das begriffen hat, dann entdeckt man hier, dass das für unser Verstehen von Dienst von ganz großer Bedeutung ist. Meine Ethik, mein Verhalten, mein Leben, mein Auftreten, mein Sein, alles, was zu so einer normalen, durchschnittlichen christlichen Existenz dazugehört, ist im tiefsten Sinn eine Antwort auf erfahrene Barmherzigkeit. Nicht so eine pervertierte Antwort, so eine schwierige Antwort oder so eine komische, verkappte, religiöse Antwort. Gibt's ja auch. Also ich habe dir was ganz Schönes geschenkt und ich erwarte natürlich ein schönes Geschenk zurück. Ja? Also dieses Motto, wir kennen es bis in die Religion hinein. Wir wissen das von dem berühmten Bild, das Tinzendorf damals in der Galerie da in Düsseldorf gesehen hat, wo wir denken, knapp daneben. Also dieser Gedankengang, das tat ich für dich, wo der Gekreuzigte da war und der Untertitel, und was tust du für mich? Es quietscht, es schrappt, wir hören das, wir wissen das. Das meine ich nicht, sondern was ich meine ist, dass wir, die wir von Jesus Christus tagtäglich mit Barmherzigkeit beschenkt werden, die wir aus einer Gnade jeden Tag die Fülle genommen haben, Johannes 1, dass es uns von unseren Persönlichkeiten her ein Anliegen ist, ich muss irgendwie eine Form finden, ihm das auszudrücken. Wie soll ich das denn ihm sagen? Ich kann ja, was soll ich denn tun? Und dann sagt uns der Apostel Paulus, dann gib doch dein Leben als ein Dankopfer, als ein Dankeschön in seine Verantwortung hinein. Das ist deine Antwort. Er hat mir Barmherzigkeit geschenkt und ich gab Antworten. Und das kann ich tun, das kann ich tun. Ich kann dir in dieser Weise mein Leben geben. Mein Leben, mein Sein, meine ganze Person, das gehört dir. Das ist der Gedankengang. Das heißt, ganz wichtig für uns. Ganz wichtig für uns, und da schlieren wir immer zwischen alt und neu, so ein halbes Jahrhundert hin und her, unsere geistliche Existenz ist, alles, was wir als Christen tun, ist im tiefsten, es ist wirklich wichtig, ist keine Um-zu-Ethik. Also ich habe ja nichts mehr zu erreichen. Ist ja alles schon im Paket drin. Ich habe das Komplettpaket der Barmherzigkeit, einmal und fortwährend. Sondern die gesamte Ethik des Neuen Testaments ist eine Weilethik. Also, ich mache das, weil ich beschenkt bin, weil ich Christus antworten will, weil ich so für ihn leben will, weil. Es ist eine Weilethik, keine Umzuethik. Es ist ein ganz anderer Gedankengang. Wir müssen da richtig mühsam umsteuern, weil normalerweise wir sehr stark final orientiert sind. Was bringt das denn? Was erreiche ich damit? Welchen Effekt habe ich damit? Ist zu spät. Ich bin gerettet. Ich bin Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin bei ihm. Ist alles gut. Mein Gott, was soll ich tun? Ich muss irgendwie das ausdrücken. Gib mir eine Form, das auszudrücken. Was du mir geschenkt hast und was du mir täglich schenkst. Und Paul sagt, antworte mit dem Dankopfer deines Lebens. Antworte mit dem Dankopfer deines Lebens. Ich habe mich ihm weggegeben. Ich gehöre mit dem Komplettpaket ihm. Das ist der Gedankengang. Ich gehöre mit dem Komplettpaket ihm. Und darf jetzt nachfragen, was lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Von Neuem bestimmt, zu Gott gehörend und entsprechend auch Gott gefallend. Klingt das für Sie passend? Klingt das gut? Ich weiß nicht, manchmal haben wir ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen umfassenden Ausdrücken des Apostels Paulus. Geht euer Leben hin als ein Dankopfer. Je nachdem, wie wir drauf sind, denken wir, das ist ja fast psychopathologisch, was da abgeht. Jetzt mal ganz vorsichtig, Paulus, komm mal runter. Aber gucken wir doch die Biografie dieses Mannes an. Gucken wir doch die Biografie an. Und dann begreifen wir, was das für ihn bedeutet hat. Zu sehen, tatsächlich zu sehen, mein Gott, du kannst jetzt machen, was du willst. Ich gehöre schließlich dir. Ich habe mich dir als Gesamtpaket übergeben. Viel Spaß mit mir. Wenn du mich hoch haben willst, mach mich hoch. Wenn du mich niedrig haben willst, mach du mich niedrig. Wenn du denkst, ich muss ins Gefängnis, gehe ich ins Gefängnis. Wenn ich rauskomme, komme ich raus. Philipperbrief, ich kann vermag alles durch den, der mich mächtig hat. Ich kann viel haben, ich kann wenig haben. Mein Gott, deine Sache. Du kannst mit mir machen, was du willst. Für manche ist der Satz gruselig. Ja, ich weiß. Und manche haben begriffen, der Satz, so irre das ist, ist nicht nur das einzige Geschenk, was ich geben kann, das will ich gern geben, sondern der Satz, wo ich mich abgebe, ist der Satz größter Freiheit. Das ist irre. Der Satz größter Freiheit. Ich höre mich in dem Moment endlich auf, partiell zu denken. Also, das gehört jetzt dir, darfst mitmachen, was du willst, aber bitte, das ist mein Ding, ja? Und komm nicht in meinen Bereich, ja? Werd nicht übergriffig, Gott. Und wir müssen das schön auseinanderhalten. Und plötzlich merke ich, in der Hintertür bin ich wieder in meinem Kuchenstück. Nein, ich will nicht mehr ins Kuchenstück. Das ist nicht das, was ich will. Ich will, dass er das Ganze kriegt, das ganze Set, dass wir das ganze Set kriegen. Nur mit dem ganzen Set, mit dem Dankopfer, der Hingabe, hallo, es ist mein Leben, mach damit, was du willst, wird's richtig, richtig, richtig gut. In diesem Satz, so irre er klingt, steckt die Freiheit der Jesus-Leute. Ich habe mich dir übergeben, dein Ding. Wenn wir miteinander Geschwister aus unserer Runde zum Grab bringen, dann zitiere ich mit großer Überzeugung sehr gerne Römerbrief Kapitel 14. Dort schreibt das ja Paulus, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, wir sind immer des Herrn. Ja, ich habe schon mal gesagt, das gilt für den Süddeutschen, ist der Genitiv schwierig, aber er ist ein wunderschöner Genitiv. Ich bin des Herrn. Ich bin des Herrn. Und das ist in der griechischen Sprache ganz kurz, Emi Christou. Ich gehöre, der Dativ, dem Herrn. Ja, ich bin des Herrn. Ich bin nicht mehr in meinem eigenen Verfügungsrahmen. Wow. Deswegen kann Paulus auch Begriffe gebrauchen, die für uns normalerweise eher schwierig sind. Er sagt, ich bin ein Gefäß. Ich bin ein Gefäß. Und er findet das gar nicht despektierlich, erniedrigend, doof, bescheuert, sondern sagt, gut, ich stehe da irgendwo rum und ich gehöre ja jemandem und jetzt kann der, dem ich gehöre, mit mir machen, was du willst. Sie fragen ja ihre Kaffeetasse morgens auch nicht um Erlaubnis. Ja? Darf ich dich jetzt rausnehmen? Entspricht das dir? Fühlst du dich gerade wohl, wenn ich da Kaffee reingieße? Ist das doof, wenn du in die Maschine reinkommst? Nein, nein, die gehört ja mir. Ich mache mit dieser Kaffeetasse, was ich will. Und er sagt, mein Gott, hier, du hast mich, mein Gott, mach mit mir, was du willst. Bitte, ich hoffe, dass der Drive richtig reinkommt. Das ist ein ganz starkes Erkennen. In dem Moment, wo ich das Einzige tue, was ich noch kann, nämlich mein Leben ihm hingeben und meine, ich habe etwas Unglaubliches getan, erfahre ich in der Hingabe das größte Geschenk an Freiheit. Mein Gott, irre. Ich habe ein Dankopfer gebracht und der Rückschlag des Dankopfers kommt schon wieder bei mir an. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. In einer alten Agenda, einer Gottesdienstagenda für einen Gottesdienst, der ganz stark mit Neuhingabe zu tun hat, heißt es in diesem Text, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden, brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung. Und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Wohlgefallen. Und nun, herrlicher und erhabener Gott, mein Vater in Jesus, deinem Sohn, im Heiligen Geist, du bist mein, ich bin dein, so soll es sein. Da hat jemand Römer 12 verstanden. Da hat jemand Römer 12 verstanden. Und neben diesem Richtungswechsel und neben diesem Opfer gebraucht jetzt hier der Apostel Paulus dieses berühmte Bild vom Gottesdienst. Und der Gottesdienst, wie er in Römer 12 beschrieben wird, ist eben nicht die eine Stunde jetzt, sondern meint die eine Stunde jetzt und die 167 anderen dazu. Und Paulus gebraucht jetzt hier eine Formel, die ist für uns komisch. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr vor euch habt. Und Luther übersetzt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wir denken dann immer, was ist dann der Unvernünftige? Aber das ist ja nicht der Gedankengang, sondern das Wort, was da steht, kann man ganz blöd übersetzen. Es steht für uns etwas drin, was wir in unserer Sprache auch kennen. Man könnte eigentlich sagen, das ist euer logischer Gottesdienst. Aber das hilft uns auch nicht wesentlich weiter, weil das uns in unserer Sprache auch nicht hilft. Und deswegen habt ihr in Übersetzungen ganz unterschiedliche Akzente. Die einen sagen, das ist euer gottgemäßer Gottesdienst. Das ist euer entsprechender Gottesdienst, das ist euer wahrer Gottesdienst, das ist euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Was ist denn der falsche? Wie muss ich das verstehen? Paulus kommt vom Alten Testament. Im Alten Testament war das große Problem, dass unglaublich viel Gottesdienst gefeiert wurde. Wahnsinn, irre. Meiner Kraft, einer Freude, einer Schönheit und einer oftmals furchtbaren religiösen Perversion. Ja. Und die ganze Kritik der Propheten, wir hören sie doch selbst in unseren heidenchristlichen Ohren. Ich kann den Gesang eurer Lieder nicht mehr hören. Eure ganzen Feierlichkeiten, vergiss es. Weil ich eins nicht habe, ich habe nicht euer Herz. Ich habe eure Stimmen, ich habe eure Köpfe, ich habe alles, ich habe eure Zeit, aber ich habe nicht euer Herz, ich habe euch nicht. Und dann könnt ihr den ganzen Gottesdienst, egal ob eine Stunde oder 168 Stunden, dann könnt ihr das alles in die Tonne kloppen. Und wenn jetzt Paulus von einem Gottesdienst spricht, von einem echten Gottesdienst spricht, dann geht es ihm eben genau darum, dass in all dem, was da geschieht, mein Herz bei und mit und in diesem Gott ist. Und wenn das also beschreibt, dann ist für ihn ein zweites natürlich ganz, ganz wichtig. Nämlich, dass es diese bescheuerte Trennung, die wir normalerweise haben und der wir auch aufgewachsen sind und der wir auch leben, die Trennung zwischen heilig, gleich Gottesdienst, und profan, Rest meines Lebens, in der Bibel so nicht gibt. Und jetzt ist Christoph raus. Ja? Denn das ist jetzt ja klar. Jetzt ist ja klar, wenn ich nicht mehr unterscheide zwischen wow, heiliger Level, ich bin gerade auf einer besonderen Ebene und profaner Rest, dann habe ich ja plötzlich Gottesdienst wann? Gottesdienst wo? Gottesdienst in welchem Bereich? Gottesdienst immer? Gottesdienst immer? Kann das sein, dass so eine normale Tätigkeit, sowas ganz Irdisches, was keinen Ewigkeitswert hat, dass das plötzlich einen besonderen Glanz kriegt, dass das was tatsächlich Wichtiges ist? Und jetzt kommt dieser für das Neue Testament so wichtige Gedankengang, tatsächlich so wichtige Gedankengang, dass mein ganzes Leben unter dieser Überschrift steht, ich bin gerade im Gottesdienst. Normalerweise sagen Sie, das mache ich sonntags von 10 bis halb 12. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern der neutestamentliche Satz sagt, ich bin gerade im Gottesdienst. Immer. Du störst mich übrigens gerade im Gottesdienst. Ich bin an der Arbeit. Du störst mich gerade im Gottesdienst, ich bin gerade zu Hause. Du störst mich im Gottesdienst, ich bin gerade einkaufen. Du störst mich im Gottesdienst. Ach, mit 1000 Sachen, merken wir es? Mein Leben, tatsächlich mein ganzes Leben, alles, was zu meiner Persönlichkeit gehört, ist dadurch durchdrungen, dass damit der lebendige Gott geehrt, ihm gegenüber gelebt, ihn gepriesen wird. Das darf man richtig lernen. Da verschwindet nämlich dieses Ranking. Da werden Dinge plötzlich wunderschön und wichtig, die alltäglich und banal und profan waren. Da werden Bereiche geadelt, wo ich gar keine christliche Plakette davor gestellt hätte. Und da kommt das ganz Alltägliche, die berühmten Mandate, von denen wir immer sprechen, in Ehe und in Beruf und in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Da kommen die plötzlich nicht in einem Ranking, da stehen die plötzlich nebeneinander, weil in all diesen Bereichen geschieht eines. Es geschieht Gottesdienst. Es geschieht Gottesdienst. Ich bin übrigens gerade im Gottesdienst. Ist das ernst gemeint? Paulus meint das, glaube ich, sehr, 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 sehr ernst. Es sind zwei Stellen, die ich euch gerne noch da mitgeben möchte, weil man sich das gut verdeutlichen kann. Er kann im Kolosserbrief sagen, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Ich fand das immer schön, dass in der normalen Ablaufagenda der Satz am 1. Januar stand. Da brauche ich gar keine Sachen mir neu vornehmen, die am 3. Januar schon wieder im Schredder sind. Sondern ich weiß, mit meinem ganzen Jahr, Höhen, Tiefen, allem, was da rein, allem, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Und wenn Paulus in Kolosser 3 schon im Drive ist, der uns hier hilft, dann sagt in Vers 23 den Satz, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Und wer den Kontext ein bisschen kennt, der erschrickt, weil der Kontext spricht von den verschiedenen Mandaten. Er spricht unter anderem von den Sklaven und ihren Herren und all dem, was da zu tun ist. Ganz schwierige Themenfelder des Alltags der Christen damals. Und jetzt kommt da Paulus mit einem Satz rein, der stellt alles auf den Kopf. Alles, was ihr da tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das Ganze toppt er mit diesem kleinen Satz. Denn, mit einer Selbstverständlichkeit, die wir leider nicht drauf haben, denn ihr dient ja dem Herrn Christus. Dient, da ist es. Ihr dient dem Herrn Christus. Wo? Immer und überall. Mein ganzes Leben, mein ganzes Sein ist Gottesdienst. Mein ganzes Leben, mein ganzes Sein ist Gottesdienst. Vielleicht erinnert der Heilige Geist Sie dran, in der kommenden Woche, dass an der einen oder anderen Stelle, wo Sie denken, oh, dass dadurch Ihre Seele hindurch leuchtet. Ach, ich bin ja gerade im Gottesdienst. Habe ich ja vergessen. Vielleicht inspiriert er Sie darin, dass wenn Sie versuchen zu teilen, wie viel ist denn klug, Gott von meinem Leben anzuvertrauen. Es neu zu sagen, Herr, komplett Paket Schäfer gehört dir. Mach damit, was du willst. Nur wenn es so läuft, habe ich das dir ausdrücken können, was du für mich bist. Und im Vollzug merken sie, dass diese gefährliche Aussage, ich gehöre dir, ihnen eine enorme Freiheit gibt. Mein Leben, sein Ding. Vielleicht erinnert sie daran, wenn sie irgendwo ein erfrischendes Nein sagen, was vielleicht zu der einen oder anderen Irritation führt in ihrem Kontext. Ja. Vielleicht segnet es sie, indem sie ein neues Ja sagen können, wo wo sie merken, oh Mann, da findet ja eine Metamorphose meines Denkens statt. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das bei rauskommt. Wie auch immer. Paulus sagt so, so könnt ihr Gott dienen. Und ihr habt ja mich gefragt, so, Paulus hat mich ja gefragt, was mache ich denn jetzt? Ich habe so viel Barmherzigkeit bekommen. Was mache ich denn jetzt? Ich lebe jeden Tag von Barmherzigkeit. Und Paulus sagt, ich auch, denn ich lebe. Der Christus lebt in mir. Und ich habe für mein Leben das als Antwort. Ich habe das als Antwort. So kann es gehen. Ich darf Jesus dienen im Richtungswechsel. Ich darf Jesus dienen im Dankopfer. Ich gehöre dir. Ich darf Jesus dienen im Alltagsgottesdienst. Bin übrigens gerade im Gottesdienst. So oder so. Ihr, ich, wir dienen dem Herrn Christus. Wir beten. Darf ich einladen, aufzustehen? Wir wollen zurück zum Anfang dieses Textes des Apostels Paulus und es dir auch heute sagen. Danke, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben. Und danke dafür, dass das nicht nur ein einmaliger Vorgang war, sondern dass es ein fortwährendes Lebensgeschenk ist, in deiner Barmherzigkeit sein zu dürfen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass das Ausdruck ist deines Dienstes für deinen Vater. Wir danken dir für diese Lebensbasis, in der wir zu Hause sein dürfen. Und wenn wir mit unserem Antworten, mit unserem Sein irgendwas ausdrücken können, dann geben wir dir darüber die Ehre. Und wir wollen dich gerne ehren. Mit unserem klaren Nein zu dem, was in deiner Welt und in deinen Gedankengängen und in deinem Sein keinen Platz und keinen Raum mehr findet. Schenk uns diese Freude zum guten Nein, bitte. Und dann bitten wir dich auch von ganzem Herzen um dieses Ja. Um diese Metamorphose unseres Denkens, dass das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene uns interessiert. Wir bitten dich um diesen kontinuierlichen Richtungswechsel als Zeichen unseres Gottesdienstes für dich. Und dann, Herr Jesus, wollen wir uns nicht behalten, wir wollen uns nicht festhalten. Bitte verzeih unser schiefes Denken an der Stelle. Und gib uns diese Freude, diese Klarheit, dir dieses Dankopfer einmal und immer wieder zu geben. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören dir. So soll es sein. Mach mit uns, was du willst. Und wir wollen dich ehren mit einem Gottesdienst in allem, was wir tun. In allem, was wir tun. Und wir danken dir für diesen Lebensraum des Antwortens, den du uns auch in dieser Woche schenkst. Und wir hören deine Stimme, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr dient dem Herrn Christus. So wollen wir antworten. Dich preisen und dir, Jesus, dienen. In deinem Namen, Herr Jesus, kommen wir zum Vater und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.